Es gibt halt einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit, die der Kunde dir gerne bezahlt. Wie gehört denn Nachhaltigkeit einfach in unseren Markenkern, einfach aufgrund des Geschäftsmodells, in dem wir sind und aufgrund des Verticals, das wir bearbeiten? Dass wir halt mit diesen beiden Eckpfeilern als gegeben betrachtet, also das Produkt muss gefallen und es darf nicht zu teuer sein, geguckt haben, wie viel Nachhaltigkeit kriegen wir da denn rein. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Produkte, wo wir das besonders gut hinbekommen haben, das zu vereinen, waren immer die, die am besten geflogen sind, am meisten Traktion bekommen haben.
Willkommen zu Bits & Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
Hi und herzlich willkommen. In dieser Episode sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit im Mittelstand sowie über Möglichkeiten zur Papierreduktion in Geschäftsprozessen zusammen mit Moritz Blees. Er betreibt Scale-Up-Beratung und hat die stark nachhaltig ausgelegten Unternehmen Kerbholz und Ehrlich Textil mitgegründet und hat hier vor allem große Expertise im Bereich D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Marken. Und im Interview gibt er spannende Insights, wie sich das Thema Nachhaltigkeit auch in der Vermarktung für Unternehmen optimal herausstellen lässt und auch, wie sich unternehmensintern nachhaltige Prozesse etablieren lassen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's!
Hallo, ich bin Moritz. Ich habe, wie du schon gesagt hast, zweimal selber gegründet und bin dann die letzten 2 Jahre so ein bisschen da rausgegangen, als die ganzen Firmen auch irgendwie selber mit schon laufen konnten und habe dann angefangen, verschiedenen Firmen zu helfen, dabei ihre Marketingkompetenz, also ihre Erklärkompetenz von dem, was sie machen, sowohl im Bereich Nachhaltigkeit als aber auch im Bereich digitale Kommunikation irgendwie zu verbessern. Und lebe in Berlin und freue mich auf den Sommer.
Okay, ja wunderbar. Danke für dein Intro. Dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Und zwar möchten wir das Thema die Relevanz und die Nachhaltigkeit im Mittelstand davon in den Fokus rücken. Und erklär doch mal gerne kurz, was sowohl bei Kerbholz als auch bei Ehrlich Textil als Marke wichtig ist. Wofür die Marken stehen und in welchem Bereich du dort tätig warst.
Ja, also am Ende, dadurch, dass ich beides mit gegründet habe, war ich irgendwo überall mal tätig. Aber also Kerbholz entstand so aus dieser Idee. Wir waren eine der, wenn nicht die erste Marke, die Accessoires aus Holz gemacht hat im europäischen Bereich. Und das war vor dem Hintergrund so, dass die Nachhaltigkeit in dieses Produkt dann reingeflossen ist, weil wir ja mit dem Werkstoff Holz gearbeitet haben, dadurch einen ganz anderen Bezug zur Materialität hatten. Also ich glaube, wenige Menschen, die jetzt Stahlgestellbrillen machen, überlegen sich, ach, wo kriege ich denn jetzt möglichst nachhaltigen Stahl her? Und für uns ist das aber aus dem Material sehr früh in der Marke gewesen. Und dann haben wir halt auch angefangen, ähnlich wie es heute mehrere machen, eben mit jedem verkauften Produkt einen Baum zu pflanzen, weil das lag natürlich vor dem Hintergrund des Werkstoffs sehr nah, haben dann auch überlegt, was können wir denn sonst noch machen hinsichtlich Verpackungsmaterialien, hinsichtlich CO2-Neutralität im Versand und haben dann eben sukzessive angefangen, das eben weiter auszurollen. Dabei ist uns aber aufgefallen, dass wir so ein paar Dinge nicht so richtig in den Griff bekommen haben und das war vor allem eben den Lieferketten geschuldet. Also gerade, wir haben dann später auch Armbanduhren gemacht und gerade wenn man Armbanduhren herstellt, dann kommt man ganz ohne chinesische Zulieferer im Prinzip nicht aus und dann wird es dann irgendwann so, dass die Lieferkette sehr intransparent wird oder nur mit wahnsinnigen Aufwänden, die für so ein Startup eben nicht mehr zu handeln sind, irgendwie transparent zu bekommen. Und dann haben wir bei unserer zweiten Gründung Ehrlich Textil, die eben aus diesen Lernerfahrungen von Kerbholz entstanden ist, die sich dann um das Thema Textilien gekümmert hat, primär Unterwäschen und Heimtextilien, also Bettwäsche und Handtücher und so, ganz viele von diesen Lerneffekten direkt mit verbaut und haben dann halt gesagt, okay, dann lass doch gucken, dass wir mit einem deutschen Stoffhersteller arbeiten, dass wir mit europäischen Fertigern arbeiten und dass wir sehr schnell, sehr gut überblicken können mit was, wo geht denn eigentlich der gesamte Weg des Produkts entlang, um dann auch wirklich transparent das offenlegen zu können.
Mhm. Du hast gerade schon die zweite Frage mit deiner Antwort kurz angerissen und zwar geht die zweite Frage um das Thema, wie ihr damals bei Kerbholz Nachhaltigkeitsaspekte in der Kommunikation mit eingebracht habt, beziehungsweise habt ihr die vielleicht auch schon bereits in der Produktentwicklung mit bedacht? Und zwar da die Frage ist, also falls der Rohstoff zuerst im Vordergrund stand, wie weit wolltet und konntet ihr dann von dieser Situation ausgehend noch Nachhaltigkeitsaspekte mit ins Unternehmenskonzept aufnehmen oder Genau, war der Gedanke tatsächlich vielleicht auch andersrum? Wie hat sich das damals gestaltet und wie seid ihr dann damit weitergegangen?
Ja, also für mich ist, also Nachhaltigkeit ist ja so ein großer Begriff, der irgendwie so ein bisschen alles und nichts ist. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Es gibt aus meiner Sicht gibt es zwei unterschiedliche Arten von Nachhaltigkeiten in Unternehmen. Es gibt einmal Nachhaltigkeit quasi als Commodity, wo es dann wirklich so darum geht, dass so was man nicht mehr so nach außen kommunizieren muss am Ende. Ne? Dass halt eine Firma wie unsere irgendwie E-Strom verwendet hat, das würde ich jetzt nie auf ein Plakat schreiben. Ne? Also das interessiert den Kunden ja nicht. Und der andere Aspekt ist dann aber, und das hast du ja eben schon gefragt mit dem Produktdesign, wie viel Nachhaltigkeit kann ich in so ein Produkt denn eigentlich reinbekommen? Weil meine Erfahrung ist, es gibt halt einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit, die der Kunde dir gerne bezahlt. Meine Erfahrung ist, das ist in etwa so plus minus 10% mehr als das vergleichbare Produkt ohne Nachhaltigkeit. Und alles darüber hinaus kriege ich dann irgendwie nicht mehr abgesetzt. Ne? Und das war auch so ein bisschen unser Credo oder das, was ich meinem Team dann immer gesagt habe, ist, wir können überall da Nachhaltigkeit schaffen, wo der Kunde bereit ist, sie uns zu zahlen. Mhm. Und damit sind wir gut gefahren.
Und auf welche Aspekte habt ihr da im Marketing besonders den Fokus gelegt? Also was war besonders wichtig, euch rauszustellen? Es gab ja verschiedene Bereiche, wo ihr ja nachhaltig sehr gut aufgestellt wart. Wo habt ihr besonders den Fokus drauf legen wollen, in der Kommunikation auch?
Ja, also da gibt es jetzt so ein bisschen Unterschiede zwischen Carepods und Ehrlich, aber am Ende, was glaube ich vergleichbar oder gleich ist, ist die Frage, wo wurde hergestellt und aus was wurde hergestellt. Ne? Also wirklich einmal den Schaffensprozess irgendwie klar zu bekommen. Und dann eben so verschiedene Cues im Sinne von, wie kommt das Paket an, was ist da drin, habe ich jetzt mit Polybags gearbeitet oder nicht? Wenn ich Polybags hatte, sind die dann wenigstens aus recyceltem Material. Wenn es recyceltes Material ist, steht es drauf und so weiter. Ne? Und das waren eben so die Aspekte, die da, ja, für uns wichtig waren, die wir auch regelmäßig dann eben vertestet haben. Ne? Also, weil so ein Startup ist ja per Definition ein Raum massiv begrenzter Ressourcen. Und dann haben wir uns dann regelmäßig überlegt, was ist denn eigentlich der Punkt, der jetzt als nächstes angegangen werden kann.
Okay, und wir haben ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was neben den Nachhaltigkeitsaspekten, die in der Kommunikation stehen, auch wichtige Kernbotschaften erstmal sind für das Produkt. Also du hast da zum Beispiel bei Kerbholz drei allgemeine Kernbotschaften erstmal rausgestellt. Design aus Naturmaterialien, Vereinbarkeit, Natur und Stadt und We Care und We Give Back. Wie würdest du da die Gewichtung einfach auch setzen? Das heißt, welcher Aspekt ist deiner Meinung nach dem potenziellen Endkunden wie wichtig? Wie wichtig ist prozentual Nachhaltigkeit in dem Produkt? Du hast gerade schon gesagt, was das preislich so ausmachen kann. Was würdest du sagen, ist das so ja prozentual von Nachhaltigkeit ein?
Naja, am Ende haben wir ja Modeprodukte gemacht mit beiden Marken. So, ne? Und das Erste und Wichtigste eines Modeprodukts ist, dass es irgendwie gut sitzt und gefällt. Ne? Und das ist auch nicht diskutierbar am Ende. Ne? Also der nachhaltigste Schuh der Welt wird nicht verkauft, wenn er scheiße aussieht. Und insofern war das, und das haben wir auch häufig vertestet, einfach nicht wegzudiskutieren. Als Erstes mussten wir Produkte machen, die eben liefern, so, ne, was die Gestaltung angeht. Und der zweite Aspekt war dann, wie ich eben schon gesagt hatte, das Thema Preis. Am Ende, wir haben es mehrfach versucht, bei beiden Marken besonders viel mit innovativen Materialien, die halt besonders nachhaltig oder besonders biodegradable sind, zu arbeiten. Und wenn in dem Moment, wo der Preis aber zu hoch wurde, habe ich den Kunden nicht mehr mitgenommen bekommen. Ne? Insofern war das auch nicht mehr zu diskutieren. Und ehrlicherweise war es dann so für uns, dass wir halt mit diesen beiden Eckpfeilern als gegeben betrachtet, also das Produkt muss gefallen und es darf nicht zu teuer sein, geguckt haben, wie viel Nachhaltigkeit kriegen wir da denn rein. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Produkte, wo wir das besonders gut hinbekommen haben, das zu vereinen, waren immer die, die am besten geflogen sind, am meisten Traktion bekommen haben. Ein kleines Beispiel, es gibt einen Stoff namens Modal von im Textilbereich, mit dem wir bei Ehrlich viel gearbeitet haben. Der ist aus einer recycelten Holzfaser, wird in Österreich hergestellt, das Zeug. Und das hat aber einen sehr, sehr angenehmen Griff und fühlt sich wirklich gut an auf der Haut. und ist auch gleichzeitig noch in der Produktion, ich möchte jetzt nicht sagen günstig, aber nicht zu teuer. Und das war dann zum Beispiel ein Produkt, das total abgehoben hat, weil es eben diese drei Aspekte irgendwie direkt gleichberechtigt nebeneinander bekommen hat.
Ja, ja. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, was du nennst, wo wirklich Nachhaltigkeit auch in der Produktentwicklung stark mit drin ist. Wir sprechen ja in unserem Digitalisierungspodcast für den Mittelstand zu Themen, ja, heute ist der Fokus Nachhaltigkeit. Für viele wird sich sicherlich die Frage stellen, wie kann ich Nachhaltigkeit zusätzlich zu meinem Produkt, zu meinem Service mit reinbringen, wenn ich jetzt nicht gerade mein Unternehmen vom Start weg gründe und Nachhaltigkeit als einen wichtigen Fokus setze. Du hast mal in einem Statement von dir gesagt, dass D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Marken, besonders gut im Zusammenhang mit nachhaltigen Produkten funktionieren. Und wenn wir uns jetzt mal reinversetzen in einen unserer Hörer aus dem mittelständischen Bereich, manche mögen D2C-Brands haben, manche auch nicht. Warum, denkst du, bietet sich das gerade hier besonders gut an im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?
Naja, also die Kernhypothese des Direct-to-Consumer-Cases ist ja, dass ich durch das Abschaffen einer Vertriebsstufe, nämlich dem Zwischenhandel, ein Produkt mit einem auf irgendeine Weise besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann. Ne? Ob das jetzt Matratzen, Riegel oder Schuhe oder was auch immer ist. Ne? Also am Ende habe ich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dieses Preis-Leistungs-Verhältnis orientiert sich ja natürlich immer an den Referenzpreisen des Marktes, bevor es die Direct-to-Consumer-Brand gab. Und die Möglichkeit, die Direct-to-Consumer-Case für nachhaltige Brands aufmacht, ist ja, dass ich durch das Weglassen einer Handelsmarge jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, zum gelernten Referenzpreis oder um den gelernten Referenzpreis das nachhaltige Produkt anzubieten zu dem Preis, wie vorher das nicht nachhaltige Produkt im Markt war. Und damit habe ich dann am Ende, wenn ich es gut gemacht habe, halt auch einfach das objektiv überlegene Produkt, zumindest für diejenigen, für die das kein Problem ist, online zu bestellen. Und meiner Erfahrung nach, über kurz oder lang, sorgt das für Erfolg.
Okay, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Hypothese, die du aufgestellt hast. Deswegen beleuchten wir es noch weiter, auch kommunikativ. Wenn wir jetzt mal davon weggehen, jemand ist vielleicht keine D2C-Brand, aber wir wollen natürlich unseren Zuhörern ja im Mittelstand die Möglichkeit geben, auch ihre Nachhaltigkeit besser umzusetzen, erstmal projektmäßig, aber auch kommunikativ besser zu pushen. Und du hast mal in einem Vortrag gesagt, Nachhaltigkeit ist ein komplexer Begriff und jede Marke sollte ihre Nachhaltigkeit und ihren Platz auf dem Spektrum selber finden und selbstbewusst dafür stehen. Das ist jetzt erstmal sehr breit, das stelle ich bewusst mal so als Zitat auch aus. Was meinst du denn genau damit und welche Takeaways können sich Marken hiervon wegnehmen, wenn sie dann wirklich Richtung Nachhaltigkeit gehen möchten?
Ja, ich glaube, ich mache das mal bildlich dadurch, dass ich Kerbholz und Ehrlich mal nebeneinander stelle. Bei Kerbholz haben wir mit Holz als Material gearbeitet. Vor dem Hintergrund war, wenn es um Nachhaltigkeit ging, immer das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit hat ja drei Pfeiler, die ökologische, die soziale und die ökonomische Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit stand hier halt im Vordergrund. Bei Ehrlich ist es halt vor dem Hintergrund, dass die Textilindustrie ja immer noch der größte Arbeitgeber der Welt ist und auch einer der, wo die meisten oder wo am meisten Menschen in absoluten Zahlen in nicht guten Arbeitsbedingungen arbeiten, der soziale Aspekt viel relevanter gewesen. Ne? Und das bedeutet, dass wir in der Kommunikation nach außen halt auch wirklich viel eher mal dieses okay, mal Interviews mit den Arbeit, mit den Näherinnen, einmal irgendwie eine Führung durch unsere Produktionsstätten und das dann eben transparent gemacht haben, während das bei Kerbholz nicht viele Leute interessiert hat, weil eher so dieser ökologische Aspekt um den Werkstoff herum da spannend war. Ne? Und das waren halt so diese Aspekte, wo wir halt geschaut haben, wie gehört denn Nachhaltigkeit einfach in unseren Markenkern, einfach aufgrund des Geschäftsmodells, in dem wir sind und aufgrund des Verticals, das wir bearbeiten.
Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar zu einer Frage für Relevanz bezüglich Nachhaltigkeit im Mittelstand in der Zukunft. Und zwar geht es hier um eine EU-Richtlinie und die Frage ist, inwieweit diese EU-Richtlinie in Zukunft auch den Mittelstand betreffen wird. Und ich lese das einmal ab, damit wir auch hier das alles richtig abgebildet haben. Und zwar ist es so, bereits seit 2017 sind große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen gesetzlich verpflichtet, über Nachhaltigkeitsaspekte zu berichten. Mit dem neuen Nachhaltigkeitsberichtsstandard, der zum 31. Oktober 2022 beschlossen werden soll, werden neue Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt. Und danach müssen Unternehmen umfassend unter anderem über die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie über die Geschäftsstrategien und Prozesse zur Erreichung davon berichten. Und das umfasst in diesem Falle Informationen über den Due Diligence-Prozess zu Nachhaltigkeitsaspekten und auch über die Wertschöpfungskette. Und die Frage ist, kleine und mittelständische Unternehmen sind zwar nicht unmittelbar betroffen aktuell, allerdings ist davon auszugehen, dass Großbetriebe CSR-Informationen von ihren Zulieferbetrieben einfordern werden. Ja, und was sollten mittelständische Unternehmen deiner Meinung nach hierzu auf dem Schirm haben? Was denkst du da?
Also, was jetzt die juristischen Risiken angeht, da bin ich der falsche Ansprechpartner, ehrlicherweise. Ich kann mir eine Situation vorstellen, in der natürlich, wenn die Verhandlungsmacht eines Zulieferers oder eines Großkunden so stark ist, dass der das dann eben einfach durchsetzt, nach seinem eigenen Dünken. Ich erinnere mich daran, dass wir zum Beispiel wenn wir mit Zalando oder About You gearbeitet haben, dann über Nacht quasi sehr ausführliche Angaben machen mussten zu dem, was wir dann da machen. Und das war für uns halt, das war halt Nerv, aber das kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Das Problem entsteht halt dann, wenn du die Datenbasis gar nicht hast. Insofern würde ich da schon, also gehe ich schon davon aus, dass es perspektivisch da so einen Trickle-Down-Effekt geben wird. Die Frage ist ja, was bedeutet das? Ne? Also wenn so ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen muss dann ja halt irgendwie 80 bis 150 Seiten Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Das würde ich jetzt einem Mittelständler oder auch eben einem Start- oder Scale-Up nicht empfehlen, gerade weil ich das, den Aufwand in keinem Verhältnis irgendwie zum Ertrag sehe. Ne? Weil auch kein Kunde und kein Geschäftspartner wird sich diesen Bericht in der Gänze durchlesen. Deswegen würde ich eher sagen, Daten beisammen haben.
Okay, also das wirklich hier eine gute Datengrundlage natürlich für zukünftige Prozesse nicht schaden kann. Und so wie ich es mitnehme, dass du auch empfiehlst, alles was bezüglich ja Nachhaltigkeitsaspekten, wie wichtig sein könnte, das nach Möglichkeit auch zu protokollieren, festzuhalten.
Ja, also Beispiel, man macht Armbanduhren und auf einmal wird man dann gefragt, ja mit welcher, was ist denn die Zusammensetzung der Legierung auf den Metallteilen?
Ja.
So, dann stehst du da. Boah, ja. Keine Ahnung. Ne? Und das sind halt Themen, wenn ich da dann irgendwann mal meine Produkt- und Service-Daten auch von meinen Zulieferern sauber erfasst habe, dann kann ich signifikant besser reagieren auf solche Sachen.
Okay, gut, alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist es so, dass wir natürlich als Digitalisierungsenabler auch immer den Fokus auf Papierreduktion legen in den Geschäftsprozessen aus ökologischen Gründen, aber natürlich auch aus Effizienzgründen, also ortsunabhängiger Dokumentenzugriff, Automatisierungsmöglichkeiten bei digitalen Dokumenten. All das sind wichtige Faktoren. Welche Maßnahmen sind dir denn bereits in deinem Geschäftsleben begegnet, wo wirklich Papier eingespart worden ist und wo dadurch auch, ja, Prozesse durch die Digitalisierung beschleunigt werden konnten? Was sind da Beispiele, die dir so im Kopf geblieben sind?
Ja, also vor dem Hintergrund, dass ich ja mit 25 quasi als erste Amtshandlung direkt gegründet habe und wenige andere Firmen kennengelernt habe, kann ich das schlecht vergleichen. Ich beobachte, dass ich, wenn ich irgendwie im Beraterkontext zu Firmen komme, die jetzt nicht irgendwie konsequent in der Cloud arbeiten, dass das schon mit Schmerz verbunden ist. Also wir hatten auch mal digitale Meetings, wo ihr mit dem Laptop da saß. Das fühlt sich dann irgendwann wie eine LAN-Party an. Da haben wir dann versucht, das irgendwie wieder abzuschaffen. Und dann gibt es aber auch Möglichkeiten. Ne? Also ich kann ja mit einer Tafel arbeiten und dann hinterher ein Foto machen, das Foto irgendwie direkt in die Cloud reinladen und habe das dann auf diese Weise da irgendwie dargestellt. Also ich habe es nie geschafft, ein komplett paperless Office zu machen, aber ich bin mit jedem neuen Jahr näher dran gekommen.
Ja, ist gerade spannend, wo du das Thema Whiteboards angibst. Also wir haben intern bei uns sehr gute Erfahrungen mit digitalen Whiteboards auch gemacht, wo du dann zum Beispiel nicht mehr das Foto machen musst und das dann hochladen musst, sondern du hast wirklich direkt auf diesem Whiteboard alle interaktiven Bearbeitungsmöglichkeiten oder kannst Leute erwähnen. Das ist was wir intern bei uns bei KI auf jeden Fall nutzen und was wir auch begrüßen. und ansonsten ja alle möglichen Automatisierungsmöglichkeiten durch die Cloud, sprich, du lädst Dokumente dort hoch, aus diesen Dokumenten werden bestimmte Datenpunkte ausgelesen, sei es Rechnungsinformationen etc., die dann ja automatisiert in andere Tools wie Buchhaltungstools übertragen werden können. Genau, also das sind alles so Beispiele, ja, die wir auch sehen, die wir auch immer weiter in die Öffentlichkeit raustragen, da es einfach hilft, ja, effizienter zu arbeiten, ne? Automatisierter und natürlich auch Papierkonsum.
Ja, das sind ja aus meiner Sicht auch Jobs, die im 21. Jahrhundert kein Mensch mehr tun sollte. Also Post annehmen, öffnen und dann irgendwie einscannen und ablegen, das ist nicht mein Verständnis von einem Job, für den morgens jemand aufstehen und ins Büro gehen sollte.
Richtig, deswegen sind wir ja da und digitalisieren die Briefpost unserer Kunden und bieten auch für Unternehmen natürlich die ja, Automatisierungsmöglichkeiten, die daran angeschlossen sind. Also wen das interessiert, der kann sich gerne mal auf unserer Magazinseite, verlinken wir in den Shownotes, Cases mit McMakler anschauen, wo dort aus Briefpost Rechnungsdaten extrahiert werden. All das sind Sachen, ja, wo einfach Briefpost automatisiert wird durch Digitalisierung. Und genau, welche Tipps kannst du denn sonst noch dem Mittelstand geben, um einfach mit Papier zu sparen? Also gar nicht mal so auf technische Tools ausgegangen, sondern vielleicht auch, was habt ihr irgendwie an Office-Equipment? Verpackung ist bei euch ein wichtiges Thema. Das habe ich rausgehört in Produktionsketten. Was gibt es da noch so als Guidelines von dir, um Papier zu sparen?
Naja, also am Ende sind da wir, genauso wie ja wahrscheinlich die meisten anderen Firmen in Deutschland, durch die Homeoffice-Regelung bei Corona da massiv nach vorne gebracht worden. Ne? Also dann haben wir gesagt, okay, es musste dann jetzt digital gehen und damit haben wir dann einfach unseren Default-Modus geändert. Ne? Also Default war es, das Protokoll inklusive aller Daten liegt online ab und wenn es da irgendwie eine schriftliche Mitschrift irgendwo gibt, nett so, aber das war dann für uns der Default-Modus und meine Erfahrung ist, es funktioniert dann auch wirklich ganz gut und es schafft ja auch viel Freiheit an anderen Ecken und Enden. Ne? Also für mich ist ja das Paperless Office zusammen mit einer Remote-Arbeit oder Remote-Möglichkeit zu arbeiten ja eine der Möglichkeiten jetzt in diesem sehr kompetitiven Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer ist es ja im Markt halt noch konkurrenzfähig zu sein.
Okay, das sind auf jeden Fall gute Beispiele, die du heute gegeben hast. Das war auch die letzte Frage bereits, Moritz. Da haben wir auf jeden Fall eine interessante Reise abgebildet, also von Nachhaltigkeitsaspekten in Kommunikation oder Produktentwicklung. Spannende Beispiele davon, Kerbholz und Ehrlich Textil. Oder auch über Maßnahmen, ja, um Papier zu reduzieren im Büroprozess, wie du mit Digitalisierung, Automatisierung da ja, Fortschritte erzielen kannst und einfach effizienter arbeiten kannst. Das war's mit unserem heutigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir für uns genommen hast und ja, für dein Expertenwissen aus diesem Bereich. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiter mit allem, was du machst. Das haben wir am Anfang schon rausgestellt. Du bist da auf ganz vielen Bereichen aktiv und auf allen Kanälen dir weiterhin viel Erfolg gewünscht.
Danke sehr. Hat Spaß gemacht, Erik.
Alles klar, ich wünsche dir noch einen guten Tag, Moritz. Mach's gut. Ciao, ciao.
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 Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.